Deutschlandfunk. Der Tag.
Wir finden es wichtig, ein paar Regeln im Streit einzuhalten.
Regel Nummer 1, immer sachlich und beim Thema bleiben.
Regel Nummer 2, nicht laut werden oder rumschreien.
Regel Nummer 3, mache oder sage nie etwas, was du bereuen wirst.
Scheint nicht oft zu laufen, der Kinderkanal im Willy-Brandt-Haus. Das muss da ja ganz schön heftig zugegangen sein, wenn selbst eine Andrea Nahles, die nun echt gezeigt hat, dass sie ein dickes Fell hat, die gut austeilen und auch gut einstecken konnte, wenn die jetzt nicht nur ihre Ämter abgibt, als Parteichefin der SPD und als Fraktionschefin auch, sondern sich auch gleich ganz aus der Politik verabschiedet, mit 48. Sehen viele Genossinnen und Genossen genauso.
Ich bin erschrocken über die politische Kultur, die ich auch in den letzten Tagen erleben musste. Andrea Nahles hat sich vieles anhören müssen, viel Kritik, die völlig ungerechtfertigt doch ist, die sie getroffen hat.
Ich habe in den letzten Tagen erlebt, dass nachgetreten wurde, dass teilweise wirklich jenseits aller Grenzen übereinander geredet wurde. Das geht nicht.
Man muss hart und klar in der Sache miteinander ringen. Aber das, was da teilweise auch an Argumenten vorgetragen wurde und wie es vorgetragen wurde, war nicht akzeptabel.
Ich war nie ein Fan von Frau Nahles, aber ich fand, was man in letzter Zeit mit ihr gemacht hat, so hätte man einen Mann nicht behandelt, wenn er Parteivorsitzender wäre.
Ist das tatsächlich so? Oder was steckt dahinter, dass hier gerade von Heckenschützen die Rede ist und von diesen massiven Angriffen? Ist das ein reines SPD-Problem? Fragezeichen. So viel steht mal fest, ist kein wirklich guter Tag für Willy Brandt. Erst das und dann sollte der Flughafen, der nach ihm benannt wurde, eigentlich heute ja an den Start gehen, am 3. Juni. Allerdings gar nicht 2019, nein, sondern schon 2012. Der Tag mit ganz viel Hauptstadtwahnsinn und mit Sarah Zerback. Herzlich willkommen. Hi. Ich finde, man kann sich vorstellen, wie schlimm das gewesen sein muss in den vergangenen Wochen, wenn sich anschließend sogar Kanzlerin und CDU-Chefin jetzt mit Lob überschlagen.
Sie ist Sozialdemokratin mit Herzblut, das kann man sagen. Aber ich finde, sie ist auch ein feiner Charakter.
Ich habe sie bei den Koalitionsverhandlungen und als Vorsitzende der SPD immer als eine charakterstarke, aufrichtige und verlässliche Gesprächspartnerin erleben.
Ja, warme Worte und Sympathiebekundungen für Andrea Nahles und für ihre Arbeit. Nur leider könnte man sagen, aus der falschen Partei. Der Umgang miteinander in Berlin, die politische Kultur, ist jetzt mein Thema mit Ute Frevert. Sie hat vor 2 Jahren ein Buch herausgebracht mit dem Titel Politik der Demütigeren. Sie ist Historikerin und außerdem Direktorin des Forschungsbereichs Geschichte der Gefühle. Ja, sowas gibt's am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Hallo nach Berlin.
Hallo.
Hallo. Frau Frevert, ich frage mich ja schon den ganzen Tag, wäre wohl die SPD mit einem Andreas Nahles anders umgegangen? Was meinen Sie?
Ja, vermutlich schon. Es ist ja doch nicht zufällig, dass es im Moment immer die Frauen trifft. Natürlich deshalb, weil das erste Mal überhaupt Frauen an der Spitze von Parteien steht. Wir sprechen ja nicht nur von Nahles, wir sprechen auch von AKK, die gestern auch nicht so wahnsinnig entspannt und freudevoll in die Kameras geblickt hat, weil sie selber diese Art von Shitstorms natürlich am eigenen Leib auch aus ihrer eigenen Partei kennt.
Also ist gar kein SPD-exklusives Problem?
Ich denke nicht. Ich denke, für die SPD ist es besonders dramatisch, weil die nun in einer doch nochmal verschärften Wettbewerbssituation mit der CDU, aber vor allen Dingen natürlich auch mit den Grünen steht. Und in so einer Krisensituation, dann haut man offenbar drauf, was das Zeug hält und integriert und versprüht Gift und Galle und macht Menschen, in dem Fall dann also politische Figuren, auch kaputt.
Dann lass uns doch vielleicht mal darauf schauen, was jetzt in dem Fall Andrea Nahles zum Beispiel sich hat anhören müssen. Also ich habe da auch nochmal geguckt, da sind ja so Formulierungen gefallen wie wir schämen uns für dich. Würde man das auch zu einem Mann sagen oder finden Sie das sexistisch?
Das würde man wahrscheinlich auch zu einem Mann sagen. Also, dass man sich für jemanden schämt, ich glaube, das ist also fremdschämt in dem Sinne, das geht über Geschlechtergrenzen hinaus. Aber man darf nicht vergessen, dass die Tatsache, dass eine Frau sagen, so keck, so selbstbewusst, so frech, also im positiven Sinne frech, auch auftritt.
So badgy.
Wie Andrea Nahles das ja getan hat, auch durchaus mit Formulierungen, die manche haben zusammenzucken lassen, die man normalerweise nicht so findet im öffentlichen Diskurs. Und man fragt ja auch, ob die da nun immer hingehören. Auf jeden Fall hat sie es gemacht. Sie hat irgendwie immer eine Kessel Lippe ausprobiert. Und da reiben sich dann schon viele Leute die Hände, wenn sie dieser Person auch am Zeug flicken können. Und alle schuld, ich meine, das ist ja auch irgendwie absurd, dieser Rückgang der SPD oder der Sozialdemokratie in der Wählergunst ist ja etwas, was wir überall in allen europäischen Ländern beobachten. Das ist ja überhaupt nichts Deutschland-spezifisches. Die SPD hat sich im Verhältnis zu Frankreich oder Italien geradezu noch lange gehalten. Mhm. Und das ist ein Phänomen, was man nun wahrhaftig nicht auf eine Person, die diese Parteien und Fraktionen im Moment gerade mal führt, seit einem Jahr dann sozusagen konzentrieren kann. Da sind viele Dinge schiefgelaufen und viele, ja, auch viele Stoppampeln einfach übersehen worden. Und das muss die Partei insgesamt verantworten und nicht nur eine Person. Mhm. Aber dieses Draufhauen auf die eine Person und dann auch noch eine Frau, die es gewagt hat, ja, auch ihre Konkurrenten hat sie ja auch mit schönen Ellenbogen rausmanövriert, Herrn Schulz und Herrn Gabriel, und die sind natürlich jetzt dabei.
Die rächen sich jetzt, ja.
Die rächen, ja, das ist, ich meine, es klingt so banal, es klingt wie auf dem Kinderspielplatz oder im Kindergarten, aber vieles davon ähnelt diesen Hackordnungen, die dort ausprobiert werden, und dieses jetzt zeigen wir es der mal, die hat uns übel mitgespielt und jetzt treten wir sie in die Pfanne. Das ist schon ein sehr, sehr sichtbares Motiv und auch ein sichtbarer Prozess, aber dem politischen Geschäft tut es nicht unbedingt gut.
Ich höre da so ein bisschen raus, kann das sein, dass Sie sich da einfach insgesamt, also Sie ziehen ja die Parallelen, nicht genug wie eine Frau verhalten hat, also Frau in Anführungsstrichen gesprochen, wie man sich das halt vorstellt, also eben, ja, unangepasst und vielleicht so, also ich meine, dieses auf die Fresse zum Beispiel, was Sie gesagt haben, das würde man ja auch von einem Gabriel, hätte man das ja auch hören können.
Ja. Also ich denke schon, obwohl das sehr, sehr schwer letztendlich beweisbar ist. Mhm. Also das sind so Fragen, die man nicht richtig gut messen kann, weil es keine Kontrollgruppe sozusagen gibt von Männern, die man so behandelt in dem Fall. Aber naja, man könnte natürlich schon auch Vergleiche ziehen mit Martin Schulz, der damals als großer Hoffnungsbringer der SPD ja auch aufgebaut worden ist und dann ja auch fallen gelassen wurde mit nicht besonders freundlichen Adjektiven über seinen Stil, Politik zu betreiben. Ich habe den Eindruck, es ist die Frau, es ist aber auch dieses ganz bewusste, der ganz bewusste Bezug bei Andrea Nahles auf ihre, ja, sozusagen Unterschichtsherkunft. Das ist ja etwas, was sie auch selber immer sehr stark gemacht hat.
Vater Arbeiter.
Von ganz unten und spreche auch die Sprache von ganz unten. Das hat sie sicherlich auch ganz bewusst eingesetzt. Sie ist ja ein Profi und hat das auch als Waffe sozusagen eingesetzt, aber ist zurückgefeuert. Es ist in einer Partei, die jetzt doch eher versucht, die Mitte zu gewinnen oder schon lange versucht, die Mitte zu gewinnen, ist diese Haltung offenbar auch nicht opportun. Und dann kommen die anderen und sagen, nein, so darf man nicht reden.
Also erst kommt Martin Schulz, der ja auch damit kokettiert hat und ja tatsächlich auch sich hochgearbeitet hat, und jetzt Frau Nahles. Wo verläuft denn
da? Gabriel war es ja auch schon.
Auch,
ne?
Schon, stimmt.
Und ist auch nicht gut gelaufen.
Mhm. Wo verläuft denn da überhaupt für Sie die Grenze? Also was muss und was kann einem Parteivorsitzenden zugemutet werden, und wo ist es dann tatsächlich schlechter Stil, wo Sie die Grenze ziehen und sagen, das geht so gar nicht?
Ich finde es immer ganz wichtig, gerade in einer Zeit wie der heutigen, wo sich alle und jeder und jede permanent gedemütigt fühlen und das sozusagen so ein Popanz ist, den man vor sich herträgt, dass man unterscheidet zwischen bewusster Demütigung, auch öffentlicher Demütigung, vor allem öffentlicher Demütigung, und jemanden also wirklich sozusagen in den Schmutz ziehen und ihn ausstellen, der Lächerlichkeit preisgeben, und auf der anderen Seite Kritik. Jede Person, gerade öffentliche Personen, gerade politisch sichtbare Persönlichkeiten, müssen sich permanent kritisieren lassen. Und da macht dann aber letztendlich der Ton die Musik, und auch das Motiv macht die Musik. Also wenn man jemanden für etwas kritisiert, dann gibt man ihm immer noch die Chance zu sagen, naja, das war vielleicht nicht so ganz comme il faut, mache ich das nächste Mal besser. Aber wenn man jemanden sozusagen coram publico bloßstellt und der Lächerlichkeit preisgibt, dann geht es ja gar nicht darum, dass diese Person noch irgendwas besser macht, sondern man will sie einfach zerstören, man will sie weghaben. Und Kritik hat immer etwas mit Respekt zu tun, Aber wenn der Ton kippt und es geht wirklich nur noch um die Zerstörung einer Person und nicht einer politischen Position, dann ist die politische Kultur im Eimer.
Und haben Sie den Eindruck gehabt, dass das jetzt in diesem Fall so war?
Ich blicke jetzt hinter die Kulissen der Fraktion und so weiter, blicke ich nicht. Ich habe auch nur natürlich immer, wie wir alle als Bürgerinnen und Bürger, einen Teil dieser Debatten mitbekommen. Aber wenn Andrea Nahles in ihrer Rücktrittserklärung, ich habe mir das unterstrichen, sagt, ich hoffe sehr, dass es euch gelingt, also euch, die Genossinnen und Genossen, ich meine, was auch noch in diesem dieser Anrede steckt, was das für ein Anspruch ist, Genosse und Genossin zu sein und dann sowas. Also ich hoffe sehr, dass es euch gelingt, Vertrauen und gegenseitigen Respekt wieder zu stärken und so Personen zu finden, die ihr aus ganzer Kraft unterstützen könnt.
Solidarische also, Grüße.
Solidarische Grüße. Also das heißt, sie hat weder Vertrauen noch Respekt erfahren und die Person sozusagen, die ihr nachfolgt, ja, sollte das wenigstens genießen. Das ist schon ein aufrüttelnder Satz für die eigene Partei, mit ihren Kandidaten oder ihrem Führungspersonal so umzugehen, dass dieser Minimalanspruch an zivilisierten, taktvollen Umgang miteinander, dass der nicht unterschritten wird.
Und in diesem Wiederherstellen, da steckt ja auch drin, das ist ja scheinbar mal so wahr. Würden Sie das unterschreiben, wenn Sie sagen, da verschiebt sich gerade was? Oder war die Politik da nicht schon immer ein ziemlich rohes Pflaster?
Naja, also ich kann mich noch an jemanden wie Herbert Wehner erinnern.
Ich mich nicht. 70er Helfen Sie mir auf die Sprünge.
Ja. Ein absoluter Haudegen und ein Schandmaul erster Güte, was der losgelassen hat, da oder der Platz, an dem er irgendwas losgelassen hat, er verdorrte dann hinterher auch. Also das waren schon auch keine Freundlichkeiten, die dort ausgetauscht worden sind. Der Unterschied ist, glaube ich, der, dass, wenn man das nochmal mit den 70ern oder 60er Jahren des 20. Jahrhunderts vergleicht, dass heute sagen alles, jede Stimmungslage, jede kleine Hässlichkeit, jeder kleine Nadelstich oder auch größere Nadelstich wird ja sozusagen eigentlich vor unser aller Augen ausgetragen. In Talkshows, in den dauernden Interviews, die dann Politiker geben. Interessanterweise auch die am meisten Gift sprühen, die dann sagen, ja, aber jetzt muss man mal aufhören, Gift zu sprühen. Aber das geht immer aus dem Fenster raus. Und das macht diese öffentliche Bloßstellung natürlich so viel verletzender, als wenn es sozusagen intern bleiben würde.
Ich frage mich auch, warum man da, also jetzt natürlich im Nachhinein, viel Solidarität mitbekommt und alle unterstreichen nochmal, was für eine tolle Frau und was für ein feiner Charakter, so hat es ja die Kanzlerin ausgedrückt.
Ja, das sagen vor allen Dingen die Leute aus der CDU, das ist ja das Interessante, aus der eigenen Partei, naja, finde ich, das könnte schon ein bisschen stärker ausfallen.
Und vielleicht sogar auch so eine Art, ich sag's jetzt einfach mal, Frauensolidarität, die habe ich da gar nicht gehört, Sie?
Ja, interessant, dass Sie das jetzt sagen. Also sowohl Angela Merkel gestern Abend als auch AKK, die beide eigentlich ja Frau Nahles ihre Achtung und ihren Respekt ausgesprochen haben. Es wäre schön, wenn es so wäre. Also man würde vermutlich nicht so weit gehen, Theresa May den gleichen Respekt, die gleiche Hochachtung auch auszusprechen, weil sie eben in der Tat alle, also in jedes Fettnäpfchen reingetreten ist. Also ich glaube auch, die Frauensolidarität hat irgendwo eine Grenze. Mag sein, dass sie hier in der Tat nochmal gewirkt hat. Wäre ja schön.
Unterm Strich 14 Jahre Kanzlerin. Haben die viel gebracht oder ist die Politik da noch nicht reif für unangepasste Frauen an der Spitze?
Ich denke schon, dass diese 14 Jahre insgesamt diese Republik verändert haben. Gerade was die Geschlechterverhältnisse angeht, die Tatsache, dass eine relativ unbeschriebene Person das geschafft hat, die Tatsache, dass sie sich so lange an der Macht hat halten können, die Tatsache, dass sie vor allen Dingen im Ausland sozusagen als die größte Politikerin der jetzigen Welt gewissermaßen gehandelt wird.
Ich glaub, da hält sie auch immer die guten Reden, ne?
Ja, aber ich muss schon sagen, also ich war in Washington letzte Woche und als ich am Freitag die New York Times aufschlug und dann eine Eloge auf Angela Merkels Commencement-Rede in Harvard las, dass sie 12-mal eben unterbrochen wurde, weil die Leute so geklatscht haben und ihr so begeistert waren und Standing Ovations bekommen hat, da habe ich so gedacht, ja, das ist toll. Das ist toll, dass so eine Frau, die hier natürlich auch viel, viel kritischer gesehen wird, dass sie diese Aufmerksamkeit, diese positive Aufmerksamkeit auch bekommt.
Wäre das ein Karriererat für Andrea Nahles, jetzt in die USA zu gehen?
Ich glaube, sie käme mit ihrem Stil nicht so gut dort an. Da müsste sie müsste freundlicher werden, sie müsste weniger kantig auftreten.
Ach, doch wieder.
Ja. Die Amerikaner lieben in der Regel, also, naja, gut, ich wollte gerade was sagen, aber der Politiker, vielleicht müsste, ja, ich wollte sagen, die Amerikaner lieben nicht solche kantigen Personen. Auf der anderen Seite, sie haben einen Präsident gewählt, der kein Fettnäpfchen auslässt.
Ja, also, aber ist halt wieder auch ein Mann, ne?
Okay.
Wir kommen immer wieder an diesen Punkt zurück, aber ich habe es natürlich auch ein bisschen forciert. Frau Frevert, ich bedanke mich für das Gespräch und dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Mein Vergnügen, Frau Zerwank.
Wir machen jetzt hier mit einem Jubiläum quasi weiter. Der 3. Juni, das ist der Tag, an dem der BER starten sollte. Heute vor 7 Jahren. Juhu. Inzwischen wissen wir, hat leider nicht geklappt. Wenn ich die Mängel hier alle aufzählen würde, dann wäre selbst so ein Podcast mal voll. Und auch die Liste derjenigen, die das verbockt haben und dafür die Quittung bekommen haben, ist ellenlang. Meine Kollegin Claudia van Laak ist von Anfang an dabei gewesen als Reporterin. Sag mal, fühlst du dich eigentlich auch so ein bisschen wie gefangen in einer Zeitschleife?
Ja, das ist so. Und wenn ich zurückdenke an den Tag 3. Juni 2012, wo das eröffnen sollte und auch an den ersten Spatenstich, wo ich dabei war, wo ich mir überlege, was ist da eigentlich los? Und das kann man eigentlich niemandem erklären.
Nee, nicht so richtig. Wir versuchen es trotzdem mal. Ja. Du warst ja jetzt vor ein paar Tagen auch nochmal da. Wie sieht's da aus?
Also das Verrückte ist, wenn man jetzt das Terminal betritt, betritt man wirklich einen leisen oder einen stillen Flughafen. Das gibt es eigentlich überhaupt nicht. Also es gibt dort keine Menschen. Es ist leer und leise. Es müssten noch irgendwo ein paar Bauarbeiter unterwegs sein, die da Kabel sanieren. Mhm. Aber das Verrückte ist, man betritt wirklich dieses riesige Terminal und es ist still.
Zombieland.
Ja, so ungefähr.
Was funktioniert denn da überhaupt schon? Oder also in was für einem Stand sind wir da jetzt? Du hast da ja auch mit Leuten gesprochen, die was zu sagen haben.
Ja, also wir haben einen neuen Flughafenchef, übrigens der 4. jetzt schon seit 2012. Das Ganze ist natürlich auch ein Schleudersitz. Engelbert Lüdke-Daldrup heißt der jetzt. Ich glaube, der hat ziemlich viel Ruhe reingebracht und Ordnung in die Baustelle. Und es gibt auch eine ganze Menge Meilensteine, die geschafft worden sind. Wir hatten ja das riesige Problem am BER mit der Entrauchungsanlage.
Das Monster.
Die nicht funktionierte, genau. Und Engelbert Lüdke Daldrup hat jetzt am Freitag gesagt, das Monster ist final gezähmt. Also es geht voran, aber es gibt noch Probleme. Und zwar einerseits geht es da um Kabeltrassen, die falsch belegt sind, wo alle möglichen Kabel da übereinander liegen, da wo sie nicht hergehören und hingehören. Und dann gibt es auch noch ein Problem mit den Dübeln. Da fehlt noch eine Zulassung von einem Landesamt für, ich glaube, Bauwesen oder so ähnlich heißt das in Brandenburg. Also da sind Dübel verbaut worden, die da nicht so richtig hingehört.
Ah, jetzt hör aber auf. Also ich finde, das klingt manchmal wirklich nach Satire, oder? Die Dübel.
Ja, das ist richtig.
Also Safety first, ist klar. Das muss natürlich alles genehmigt sein und sicher sein. Aber das sind wirklich so, man verliert sich da auch über Jahre jetzt im Klein-Klein. Und ich habe gehört, das kostet jeden Monat 10 Millionen Euro. Ist das richtig?
Also diese Zahl wird natürlich nicht bestätigt von der Flughafengesellschaft, aber sie wird auch nicht dementiert und deshalb schließe ich, sie stimmt. Ja, Das Verrückte ist ja, wir waren ja mal bei 2 Milliarden, inzwischen sind wir bei 6,5 Milliarden und jeder weitere Tag, wo dort nicht geflogen wird, das bedeutet natürlich auch, es werden da keine Einnahmen erzielt und die Kosten sind immens und wenn man überlegt, was man mit diesem Geld alles anstellen könnte, möchte man lieber nicht drüber nachdenken.
Nee, möchte man nicht. Und der erste Spatenstich, von dem du geredet hast, das wäre ja wirklich am 5.9.2006 war das Jahr, ne? Als
ja,
du
genau.
dabei warst. Und die ganzen Beteiligten, die sind aber gar nicht mehr in charge, ne?
Nee, das ist auch, wenn man sich genau, ich habe manchmal dieses Bild, dieses Foto vor Augen, wo diese Männer da den Sand in die Luft werfen, die sind ja alle nicht mehr im Amt. Also da war ein Hartmut Medorn, der war damals Bahnchef, der war zwischendurch Flughafenchef, dann hat der Air Berlin, ehrlich gesagt, ja so ein bisschen in die Pleite getrieben. Dann haben wir da den Wovereit damals, dann war da der Platzeck, der Tiefensee. Was auch zeigt, so diese kurzen Legislaturperioden, die wir haben, wo dann immer wieder Wahlkampf ist, das geht überhaupt nicht zusammen mit so einem Großprojekt, was natürlich sehr viel länger dauert. Selbst wenn es rechtzeitig fertig geworden wäre, dauert es länger als eine Legislaturperiode. Aber die Politikerinnen und Politiker denken und handeln leider nur in Legislaturperioden. Also das passt nicht zusammen.
Also echt immer nur in diesen Vierjahresrhythmen. Und jetzt hat es schon so wahnsinnig lange gedauert. Kann man denn sagen, sind die Fehler von Anfang an passiert bei der Planung oder dann tatsächlich erst so auf den letzten paar Metern, als das Ding ja eigentlich mal eröffnet sein sollte?
Ja, sowohl als auch. Ich finde, das grundsätzliche Problem ist ja, dass die öffentliche Hand dieses Megaprojekt gebaut hat. Also man muss dazu sagen, so eine Flughafengesellschaft, die ist ja nicht dazu da. Die betreibt Flughäfen, aber die soll ja keine bauen. Und in dem Sinne waren natürlich diese ganzen Abteilungen, die man eigentlich dafür braucht, viel zu klein dimensioniert. Mhm. Und die Folge ist natürlich, das Zweite ist, das ist ein politisches Projekt, Berlin und Brandenburg und der Bund sind da alle drei, da ist auch immer irgendwann Wahlkampf. Es sind viele Probleme passiert bis zu diesem Pseudo-Eröffnungstermin am 3. Juni 2012 und danach hätte man vielleicht Stopp sagen müssen, Leute, wir gucken uns den Bau jetzt erstmal ganz, ganz, ganz genau an. Und dann entscheiden wir neu, wie bauen wir weiter. Aber das Problem war, dass danach das Chaos erst losging, weil der Flughafenchef wurde vor die Tür gesetzt und die Planer, die im Grunde die ganzen Vorlagen hatten, die ganzen Pläne hatten, die wurden vor die Tür gesetzt von heute auf morgen und die haben natürlich die Unterlagen mitgenommen. Mhm. Das heißt, diejenigen, die da neu kamen, mussten sich auch erstmal neu einarbeiten und das Chaos, was jetzt beseitigt wird, das ist im Grunde nach 2012 erst entstanden.
Und was ist mit den ganzen Menschen, die da ja eigentlich ursprünglich auch schon 2012 mal anfangen wollten zu arbeiten? Also die hält man natürlich jetzt auch hin. Rechnen die jetzt alle damit, dass dann im Herbst 2020 deren Job da beginnt? Also sind die dann, stehen die einfach bereit oder wie sieht das aus?
Naja, wir haben ja zwei funktionierende Flughäfen. Die arbeiten im Moment dort, sowohl in Tegel als auch auf dem Flughafen Schönefeld. Und die werden dann umgezogen, in Anführungsstrichen. Also die ganzen Leute, die arbeiten am Flughafen in Tegel, werden jetzt Schritt für Schritt in den BER eingewiesen und es werden auch zusätzliche Leute eingestellt.
Wollte ich gerade sagen,
200 im Moment.
Weil der macht ja nicht von einem Tag auf den anderen dicht, ne? Also Tegel dann. Da muss ja so einen kleinen Übergang, muss es doch dann geben.
Naja, wir haben den Übergang ja durch den Flughafen Schönefeld. Mhm. Und da wir ja auch inzwischen wissen, dass der BER viel zu klein ist, er ist ja für 26 Millionen Passagiere jährlich gebaut. Wir haben aber in Berlin jetzt schon 35 Millionen Passagiere jährlich. Es bleibt also nichts anderes übrig, als Schönefeld offen zu halten. Und da Schönefeld ist im Moment so dieser Puffer. Wenn es um den Umzug geht, Tegel macht zu, BER macht auf. Das passiert aber ziemlich schnell von einem Tag auf den anderen.
Ah ja, das war mir gar nicht klar. Okay.
Muss es.
Ja, ja, genau. Wenn man da doppelt planen würde, das wird ja um alle Dimensionen springen. Mhm. Und für wie optimistisch oder realistisch hältst du das? Das ist natürlich super schwierig nach der Erfahrung, ja, das zu sagen, ne? Aber
also im Moment, wie gesagt, das Vertrauen in den jetzigen Flughafenchef meinerseits ist relativ groß. Ich habe ja alle durch, habe alle beobachtet. Und er sagt im Moment, der Flughafen, der BER soll eröffnen und er ist sehr zuversichtlich. Also ich glaube, es kann gelingen, aber es gibt noch ein paar kleine Fragezeichen. Das dürfte sich aber in den nächsten Monaten rausstellen, weil das Ganze muss ja auch noch getestet werden, auch von Leuten, die dann kommen und Komparsen, die spielen ja dann Passagiere und kommen dann mit ihren Koffern und tun so, als ob sie abfliegen würden. Alle Geräte, das Ganze ist ja mehr eine Maschine als ein Gebäude. Das muss alles monatelang getestet werden.
Wäre auf jeden Fall nicht schlecht für Deutschlands Ruf in der Welt, wenn das Ding dann auch immer irgendwann fertig wäre. Claudia, bleibst du noch ein bisschen, hältst du ein bisschen für uns durch und bleibst dran?
Auf jeden Fall will ich eröffnen.
Ja, super, alles klar. Dann sprechen wir uns wieder. Dank dir.
Tschüss.
Rumspekulieren, wann der BER denn nun öffnet, das macht wohl genauso wenig Sinn, wie Wetten zu starten, wie lange die SPD überhaupt noch in der GroKo bleibt. Da ist einfach gerade viel in Bewegung. Das Führungstrio, das jetzt von Andrea Nahles erstmal übernimmt, das ist jedenfalls nur ein vorübergehendes. Das war auch die Nachricht von heute und das ist ja auch mal eine Message. Ganz nah dran an den Chaostagen in Berlin, quasi mittendrin, da sind die Kolleginnen und Kollegen aus unserem Hauptstadtstudio und die haben ihre geballte Kompetenz in Folge 99 ihres Politik-Podcasts gepackt. Also das ist jetzt hier nochmal ganz explizit mein Hörtipp zum Schluss. Auch den gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Hören und tschüss.